Der Delta Backstage Podcast. Pretty Stars im Interview.
Es ist Freitag und wir sitzen hier zusammen gemeinsam mit Lara Hudo und ich sage Hallo.
Hallo.
Wenn du dich selbst mit Hallo, drei Wörtern beschreiben müsstest, welche würdest du wählen?
Ehrlich? Warte kurz. Ehrlich, hyperaktiv und overthinking.
Oh, krass. Das sind ja auch komplette Gegensätze zum Teil, ne?
Ja, total. Deshalb ist mein Kopf auch Chaos.
Du machst jetzt auch schon ein bisschen länger Musik und singst eigentlich auch über genau diese Wörter, die du gerade beschrieben hast, richtig?
Ja, voll.
Was zeichnet deine Musik aus? Jemand, der deine Songs jetzt noch nie gehört hat. Wie sieht die Musik von Lara aus?
Also ich würde sie tatsächlich als ehrlich beschreiben, weil ich merke immer so, wenn ich irgendwelche Aspekte in meinem Leben habe, die mich irgendwie triggern und die mir verbieten, ehrlich zu schreiben, also zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld, die mir sagen, hey, Lara, schreib nicht über das oder das, dann fühle ich mich so ganz eingeschränkt in meiner Kunst. Also ich habe das Gefühl, so wirklich so, wenn ich Musik schreibe, ich verarbeite dadurch. Und deshalb brauche ich das irgendwie auch, weil das ist so, oh Gott, das klingt auch immer so abgedroschen, aber es ist irgendwie schon meine Form von Therapie. Deshalb irgendwie zeigt mir Musik immer, ob ich gerade ehrlich bin mit mir selbst oder nicht, weil da schreibe ich halt immer ehrlich. Und ansonsten würde ich es so als Indie bezeichnen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gerade so dabei bin, meinen Sound zu finden und auch endlich die Musik zu machen, die ich immer machen wollte. Weil ich wollte immer Indie machen und ich wollte immer Festivals spielen. Und genau, und das ist mein Ding.
Ich finde, das ist gar nicht so abgedroschen zu sagen, dass Musik deine Therapie ist, weil das ist es ja quasi für die Hörer und Hörerinnen auch. Weißt du, wie ich meine?
Total. Ich merk auch, dass es auch meine Therapie, wenn Leute sich mit den Songs identifizieren können, weil ich dann merke, ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen. Das ist so das Krasseste für mich.
Ja, und dass Musik ja auch irgendwie verbindet.
Ja, total.
Du bist jetzt auch auf deiner zweiten Tour, ja tatsächlich schon.
Genau.
Du bist viel unterwegs, man kann gerade dich auch einfach live erleben. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken, wie das Ganze bei dir angefangen hat, du hast ja nicht einfach direkt einen Plattenvertrag bekommen, sondern warst erstmal als Straßenmusikantin unterwegs, ne?
Ja.
Wie war das so für dich? Also was sind vielleicht so die Kernmomente, an die du dich dann noch so erinnerst? Das war ja mit Sicherheit auch nicht immer einfach, oder?
Ey, überhaupt nicht, weil ich habe das Gefühl, wir haben uns gestern im Tourbus darüber unterhalten, wie krass dankbar man sein kann, im Tourbus jetzt mitzufahren, weil ich glaube, in diese Musikszene reinzukommen und überhaupt wahrgenommen zu werden, ist unfassbar schwer. Also irgendwie, früher habe ich halt in Hamburg immer Straßenmusik gemacht oder habe so bei, es gab immer so Conteste wie Kunst gegen Bares oder so, wo man so gegen andere MusikerInnen antritt oder, ja, keine Ahnung, sowas habe ich, oder Kampf der Künste oder so, habe ich viel gemacht. Und ich wusste schon immer, ich will große Bühnen spielen, aber man weiß halt nicht, wie man da hinkommt. Und ich habe dann einfach immer Musik gemacht und irgendwann hat es dann funktioniert. Und ich war echt schon teilweise an einem Punkt, wo ich so dachte so, ey, wird das irgendwann nochmal? Aber ich glaube wirklich so, wenn man an sich glaubt und weiß, wo man hin will und eine Vision hat, dann kann das schon werden. Aber irgendwie finde ich es auch gleichzeitig schön, dass ich auch die Momente kenne, weil ich glaube, dadurch weiß man es mehr zu schätzen, in denen man irgendwie abgewiesen wird und keinen Fuß in die Szene kriegt. Und das ist auch immer das, was ich irgendwie anderen mitgeben will. So, wenn ihr nicht in diese Kleinkunstszene, also wenn ihr da keinen Fuß reinkriegt oder nicht ernst genommen werdet oder so, irgendwann zeigt ihr es den anderen.
Ja, und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen das, was wir alle ja vorgelebt haben bekommen, sage ich jetzt mal so. Es hieß ja früher immer, du kriegst nur einen Job, wenn du studierst und du musst das und das machen, um sichtbar zu werden, bla bla. Aber letztendlich gibt's ja nicht den einen Weg, sondern meistens für jeden individuellen Weg. Und irgendwie muss man ja dranbleiben, um wie du jetzt zum Beispiel zum großen Traum zu kommen, richtig?
Total. Und ich weiß auch, es gibt immer wieder Ups and Downs. Und ich sag immer so, ey, ich will halt irgendwann Wuhlheide spielen oder ich will irgendwann Uber Eats Arena spielen. Und ich glaube aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, wo man gerade ist. Aber, und diese Ups and Downs mitnehmen. Also ich denke mir immer so, Dinge im Leben passieren aus einem Grund. Wenn du dich zum Beispiel, keine Ahnung, ein halbes Jahr ablenken lässt von einer beschissenen Beziehung, dann keine Ahnung, ich schreibe es aber danach wieder Songs draus und dann ist es wieder aus einem Grund passiert. Weißt du, was ich meine? Also so, das ist so bei mir das Ding, weil ich lasse mich irgendwie immer so ganz schnell ablenken und bin dann immer so überall und aber das, was man dann macht, sind Songs schreiben. Und ich denke mir so, alles, was passiert, hat irgendwie einen Grund. Und auch so die Downschläge haben irgendwie einen Grund, weil man irgendwie daraus lernt, weißt du?
Ja, ist witzig, weil ich habe mir genau das hier tätowiert. Also,
Was
what's
hast du da tätowiert?
meant to be? Also,
Ja.
alles passiert aus einem Grund. Ja.
Ey, man sa sagt auch, dass Menschen, die so denken, also dass man Glück, also wenn man halt immer denkt, so, oh, ich armes Opfer, das und das ist mir passiert
Ja.
und das ist mir passiert. Also würde ich so denken, und mir sind ja noch nicht mal so schlimme Dinge oder so passiert, aber
Ja.
so, wenn man halt so durchs Leben geht, dann zieht man auch, glaube ich, negative Sachen an. Und wenn man halt denkt, so, ey, aus allem, was blöd war, was Positives zu machen, dann zieht man positive Dinge an. Weil das Einzige, was man tun kann, ist so an sich selbst zu arbeiten.
Witzig, ich würde das eins zu eins genauso unterschreiben. Ich habe jetzt auch gerade zuletzt noch so ein Buch gelesen, da ging es auch so, wie man sich quasi um Negativität in seinem Umfeld kümmern soll. Und eigentlich war der Leitsatz dann immer so, let them, also lass sie einfach. Und dass man voll einfach lernen muss, so Negatives von sich abzuschirmen, um selbst halt einfach die positive Energie, die man hat, weiterzutragen. Das fand ich irgendwie voll schön. Ja.
Zu 100%, weil man lässt diese negative Energie halt auch so an sich ran. Und ich denke mir so, das nimmt so den ganzen Raum ein für Dinge, die man eigentlich erschaffen kann, für Träume, die man verfolgen kann und so. Und ich lasse, also bei mir ist, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich lasse immer ganz viel so von anderen Menschen an mich ran.
Ja, voll.
Und manchmal, wenn ich drauf scheiße, dann auf einmal passieren voll gute Dinge für mich.
Ja. Ich bin sehr
Ja.
gut darin, mich oft mehr um die Probleme anderer zu kümmern und anderen Leuten mehr zuzuhören als mir selbst.
100%. Ich bin auch gut da drin, mich selber zu kritisieren und die anderen immer mit allem durchgehen zu lassen, weißt du? Ja,
Ja,
das ist auf
genau.
jeden Fall mein
Ja,
Lebenslearning.
absolut. Total toll auch. Gute Eigenschaft. Ja, aber du hast auf jeden Fall, wo wir schon eben das Thema mit sich selbst auseinandersetzen und Hate und so, du bist ja 2023, glaube ich, mit deinem Song bei TikTok viral gegangen, wo ich auch nochmal so ein bisschen in den Kommentarspalten unterwegs war und mir so dachte, ey, das ist so crazy. Also ich stelle mir das immer so vor, gibt es wirklich Menschen, die so vor ihrem Telefon sitzen und sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie noch mal meinen Scheiß loswerden. Ich muss jetzt einfach mal schlechte Laune verbreiten. Ich lasse jetzt einfach mal einen Hasskommentar da oder einen Hate-Kommentar. Wie ich mir einfach so denke, sag mal, hast du in deinem Leben nicht einfach was Besseres zu tun, als deine
Ja.
Scheiße da zu lassen, um es mal kurz so zu sagen? Davon gab es wenig bei dir, kann man ja Gott sei Dank auch sagen. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Aber wie gehst du damit um?
Mir ist es tatsächlich scheißegal, weil ich,
Cool.
also, keine Ahnung, ich denke mir so, das sind Leute, denen werde ich es irgendwann mal zeigen.
Ja,
Weißt du, was ich meine? So,
die Wohlheide.
ja, genau. Und ich denke mir so, keine Ahnung. Ich denke ganz oft darüber nach, das sind ja auch erwachsene Menschen teilweise,
Ja.
die die Hate-Kommentare da lassen. Das sind so erwachsene Leute, die sogar Kinder haben und deren Kinder werden dann Mobber in der Schule. Weißt du, so, das sind so. Und also bei mir ist eher so, wenn ich irgendwie so Hate in meinem engeren Umfeld bekomme, von Menschen, die mir was, also nicht Hate, aber so, das, wenn ich jetzt so Kritik bekomme, ey Lara, das war nicht cool, das nehme ich mir zu Herzen. Aber von Leuten, die mich halt gar nicht kennen und Videos sehen, das nehme ich mir gar nicht zu Herzen, weil ganz oft mache ich auch so, keine Ahnung, so funny TikToks, die ich dann halt auch teilweise extra provokativ mache. Und die Leute checken halt auch nicht zwischen, ey, bin ich das in meinem richtigen Leben? Weil ich bin viel mehr als diese Videos, ich bin mehr als diese Musik. Und die denken halt auch gar nicht darüber nach, so, da steckt ein wirklicher Mensch hinter. Die haben einfach Bock, so Hate rauszulassen. Und ich stelle mir dann immer so ein, keine Ahnung, so einen Fliesentisch vor, wie die da sitzen, mit so einem Stopfgerät und Hate-Kommentare schreiben. Weißt
Ja,
du?
andere Leute gucken abends eine TV-Sendung oder lesen ein Buch oder keine Ahnung, machen so Dokus und diese Leute, ich habe es mir witzigerweise genauso vorgestellt, neulich. Ich hatte auch das Problem, dass mal so ein Typ so einen richtig langen Kommentar unter mein Video geschrieben hat, wo ich den Radiopreis gewonnen habe. Und da dachte ich mir auch nur so, du bist einfach wirklich ein ganz perfektes Beispiel davon, dass du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang unzufrieden bist.
Zu 100%. Weil das sind die Leute, die dauernd an anderen kritisieren und immer die Schuld bei anderen Leuten suchen. Und weil sie unglücklich sind mit ihrem Leben und das so krass auf andere Menschen projizieren, die sind am Ende die Unglücklichen. Und ich habe auch kein Mitleid mit den Leuten,
Nee, ich
weil
auch nicht.
wir haben alle unser eigenes Leben.
Und damit haben wir auch schon genug zu tun. Ich finde, das ist das Schöne an deiner Musik. Du machst nicht nur Songs, um Songs zu machen, sondern irgendwie, um den Leuten was mitzugeben.
Ja.
Das finde ich wirklich
Ja.
schön. Es gibt immer so eine kleine Anekdote und da muss man gar nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern es ist straight raus. Es ist ehrlich.
Ja.
Und da geht es natürlich
Ja.
auch um zum Beispiel toxische Beziehung. Und da müssen wir jetzt mal kurz tiefer einsteigen, weil ich habe das Gefühl, jeder in meinem Umfeld hatte schon mal eine. Wenn nicht, wollen wir sie jetzt davor bewahren. Was wäre dein Number One Go-To-Tipp, wenn man sich in einer toxischen Beziehung befindet und man weiß es nicht? Was würdest du sagen?
Rede mit Freunden, weil ich glaube, ein ganz großes Ding in toxischen Beziehungen ist, dass eine Person scheiße mit dir umgeht
Ja.
und dir gleichzeitig das Gefühl gibt, du darfst nicht reden. Und das sage ich auf all meinen Konzerten. Und es ist nicht mal dieses, ey, du darfst nicht reden. Ich habe dir doch nie verboten zu reden, aber es wird halt gesagt, ja, du stellst dich als Opfer bei deinen Freunden dar. Das hatte ich auch schon mal.
Jo.
Wenn du das Gefühl hast, du musst das Umfeld, in dem du reden darfst, einschränken, dann ist es für mich toxisch, weil ich habe noch nie einer Person gesagt, du darfst nicht darüber reden, was ich mache. Weil die Leute genau wissen, dass sie scheiße sind und einfach nur Angst haben, dass es ans Licht kommt. Also ich glaube, es ist super wichtig, darüber zu reden. Ich glaube, toxische Beziehungen machen auch, dass du dich ganz doll hinterfragst und das Gefühl hast, du bist schuld und nochmal guckst, so ja, vielleicht hat die Person doch recht. Und du glaubst auch deinen Freunden nicht, wenn die sagen, ey, nein, du bist okay, wie du bist, weil die Person dir auch das Gefühl gibt, so, sie ist die einzige Person, die weiß, was, ja. Dann auch so, ich hatte es auch schon mal, dass eine Person so, wenn ich geweint habe, so gesagt hat, so, ja, guck dich mal an, was für ein Opfer du
Oh
bist.
mein Gott,
So,
ja.
zu 100%. Hattest du auch schon mal?
Ja, Täter-Opfer-Umkehrung halt, ne?
Ja.
Ja.
Ja, hardcore. Und du denkst, du hast dann Mitleid mit der Person, weil du denkst, so, ja, du weißt, woher es kommt und so. Nein, just run, weil so, ich will mir mein Leben nicht kaputt machen von solchen Menschen. So, keine Ahnung. Ja, weil ich habe einen voll guten Freundeskreis. Ich habe Leute, die mich kennen und man muss sich nicht von einer Person sagen lassen, wer du bist. Und irgendwann
Ja,
denkst du halt
absolut.
wirklich, du bist scheiße. Du bist eine Kackperson und dein ganzes Selbstbewusstsein wird dir genommen, das du halt immer hattest. Und das ist auch, was ich Leuten auf Konzerten mitgeben will, dass Leute gut sind. Und vor allen Dingen, wir dürfen darüber reden. Und wir dürfen mit jedem darüber reden, weil ich bin so eine Person, ich habe keinen Filter. Ich rede mit allen über alles und das brauche ich auch.
Ja, und du redest ja zum Beispiel auch ganz offen über die Sexualität und all
Ja.
das, was noch dazu gehört. Und da hat mich so als erstes brennend interessiert, ob das eher so eine Sache war, beziehungsweise nee, ich würde es nochmal anders sagen. Ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis Leute, die sich extra geoutet haben zum Beispiel und wo dann jetzt auch nochmal so 10 Jahre später nach dem Outing die Debatte kam, ob ein Outing überhaupt noch notwendig ist. So. Und das fand ich voll spannend, den Gedanken, weil letztendlich mussten wir Hetero-Menschen uns halt nie outen, dass wir hetero sind.
Ja.
Andersrum wird es aber irgendwie von den Leuten abverlangt, wenn es anders ist. Wie siehst du das Ganze?
Ich sehe es auch als kritisch, zum Beispiel, was ich auch als kritisch sehe, tatsächlich ist so, zum Beispiel für Annie ist ein Song, der irgendwie relativ so einer der erfolgreichsten Songs, glaube ich, die ich bis jetzt gedroppt habe. Und ich habe das Gefühl, so, okay, ich rede ja einfach über Liebe. Und ich finde es irgendwie gleichzeitig voll schön, dass sich so viele queere Menschen damit identifizieren können. Und ich will aber gleichzeitig so, ich will nicht auf meine Sexualität reduziert werden. So, es ist voll wichtig, darüber also zu reden und Leuten das Gefühl, also so, wir sind nicht alleine und keine Ahnung, vielleicht hat irgendein 14-jähriges Mädchen den Song seiner Mutter gezeigt und hat sich damit geoutet und das ist voll schön. Gleichzeitig fühle ich mich so, ich will nicht auf meine Sexualität reduziert werden und das macht es ja irgendwie auch, dass ich so, dadurch, dass ich queer bin, habe ich das Gefühl so, ich werde aber auch nur auf meine Sexualität reduziert, obwohl ich auch zum Beispiel richtig lange mit einem Mann zusammen war und habe ich auch Musik gemacht. Und das ist irgendwie so neu für mich und das hat ja auch irgendwie was mit Outing zu tun. Und deshalb, ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen gesellschaftlich, dass ich nicht mal als queere Musikerin bezeichnet werde, weil das meine Sexualität ist, sondern einfach als Musikerin, weil es gesellschaftlich so normal ist oder einfach genauso die Norm ist, wie heterosexuell zu sein. Aber ich glaube, das sind immer die Kämpfe, die am Anfang geführt werden müssen, damit es halt zur Norm wird, weißt du?
Finde ich voll spannend,
Gesellschaftlich.
weil, also gerade wenn man deinen Namen bei Google eingibt und auch Berichte und Zeitungsartikel findet, ist es mir jetzt im Nachhinein tatsächlich sehr oft aufgefallen, dass da die queere Musikerin stand. Das ist
Ja.
das, jetzt wo du es gesagt hast, das ist wirklich krass jetzt so im Nachhinein.
Und ich habe gar keine Lust, als queere Musikerin
Ja.
dazu, weil ich will so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das schränkt, also nicht schränkt so ein, aber so, ich will auch, dass alle Menschen sich mit meiner Musik
Ja.
identifizieren. Also so,
Das ist
sowohl
wie in so eine
queere.
Schublade gesteckt werden.
Genau.
Ja.
Und ich habe, wie gesagt, schon immer Musik gemacht. Und ich möchte irgendwann Festivals spielen. Ich möchte irgendwann Wuhlheide spielen. So, meine Idole waren immer so, keine Ahnung, Kraftklub und so.
Cool,
Und
ja.
das will ich halt erreichen. Weißt du, was ich
Ja.
meine?
Ja, ich glaube,
Ja.
das ist halt, das ist noch sehr viel Arbeit in der Gesellschaft, aber ich kann das,
Ja.
total nachvollziehen. Wenn ein Artikel jetzt zustande kommt zu dieser Podcast-Folge, werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass es mit der erste Artikel ist, wo das nicht drin steht.
Und gleichzeitig denke ich mir, irgendwie wäre auch geil, wenn ich so queere Musikerin bin, die es aber schafft, darüber hinauszukommen, weißt du? Weil
Naja,
das wäre
letztendlich
dann wieder
tut's
ein
ja auch
Vorbild.
einfach nichts zur Sache, finde ich. Also es ist ja
Ja.
letztendlich egal. Also es ist ja so nach dem Motto, lieb doch, wen du willst. Es tut ja nichts zur Sache, ob jetzt da drinne steht, Lara Hulo macht Musik. Oder Lara Hulo macht Musik für queere Menschen. Also letztendlich ist es doch
Total.
egal, weil du möchtest ja Musik für alle machen.
Absolut. Und bei einem Zartmann steht auch nicht der heterosexuelle Zartmann.
Ja.
Weißt du, was ich
Ja,
meine?
ich weiß,
So,
ich
und
verstehe es total. Ja.
weil ich bin mehr als meine Sexualität,
Ja.
so.
Ja.
Ja.
Total legitimer Gedanke. Und da ist es wahrscheinlich auch nochmal als Frau, wenn wir es jetzt nochmal ganz kurz weiterdrehen, auch ja sowieso nochmal schwieriger ist in der Musikindustrie als für einen Mann, egal ob man queer oder hetero ist, ist das ja nochmal quasi die Kirsche auf der Sahnehaube. Also verstehe ich total.
Ja, total.
Aber hast du so das Gefühl, abseits von der Sexualität und den Menschen in dem Umfeld, dass es als Frau generell auch wirklich in der Musikindustrie schwieriger ist und du mehr Kämpfe kämpfen musst für Sichtbarkeit und Co.
Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, dass in der Musikindustrie es halt immer noch so ist, dass zum Beispiel, also das ist mein Gefühl, dass wenn du zum Beispiel eine Popkünstlerin hast, die ist so top over the top, zum Beispiel du hast eine Nina Chuba, die so da oben ist, und dann kommen halt andere Musikerinnen, die halt auch Pop machen, aber nicht wie Nina Chuba sind. Und die werden halt immer mit ihr verglichen. Weißt du, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, so, wenn es irgendwie um Bands geht von heterosexuellen Männern, da kann es halt tausend geben, die ähnliche Musik machen und die werden alle erfolgreich. Aber ich habe immer noch das Gefühl, es darf nur diese eine geben. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich habe
Also.
witzigerweise genau darüber gestern eine Doku gesehen. Da ging es um den Werdegang von Nina Chuba. Und da war das auch das Thema, dass sie ja erst eigentlich Musik auf Englisch gemacht hat und so. Und halt vor allem auch darum, dass sie immer das Gefühl hatte, jemand sein zu müssen, der sie eigentlich gar nicht ist, um in der Musikindustrie erstmal angesagter zu sein. Und das ist ja
Ja.
voll der Punkt auch.
Und ja, total. Und irgendwann merkst du dann aber so, du darfst, musst genau du sein.
Weil
Und
es sonst
dadurch
nicht
ist das.
klappt, ja.
Nina Chuba, ich finde die Frau so krass. Also ich würde gerne wissen, welche Doku einmal, weil ich habe ganz viele Podcasts jetzt gerade gehört,
Ja.
auch Hotel Matze. Und da sagt sie halt auch so, was halt auch schwer ist, du wirst ja auch als Frau so sozialisiert, dass du immer allen gerecht werden musst und nicht widersprechen darfst und so weiter. Sie hat auch so von Studiosituationen geredet, also in der sie sich einfach nicht wohlgefühlt hat, weil wieder irgendein Mann gesagt hat, welche Zeilen man schreiben soll und so.
Ja.
Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass man, es ist halt noch schwieriger als Frau, ein Umfeld zu schaffen, das auf Augenhöhe stattfindet, weil nur so kann gute Musik entstehen.
Ja.
Und ich finde Nina Chuba richtig cool. Welche Doku ist das?
Vom BR war die, glaube ich. Aber ich werde dir das noch mit einem Link zukommen lassen.
Okay, perfekt.
Die war auch nur ganz kurz, aber das war wirklich so, da haben sie es einmal ganz aufgeklappt mit ihrer Vergangenheit. Das ging irgendwie so 14 Minuten. Da habe ich zwischendurch auch noch so gedacht, ey, diese Frau hatte in so einem jungen Alter so einen krassen Breakdown, weil ich meine, dann wurde sie ja noch mit Industry Plant und so konfrontiert, bla bla bla. Und dann denke ich mir immer noch so, Junge, und das haben ja nicht Frauen gesagt, dass sie eine Industry Plant ist, sondern Männer.
Natürlich, weil ihr wird auch abgesprochen, dass sie ihre Texte nicht selber schreibt und so weiter. Das ist ja auch das Ding bei Spotify, natürlich, da stehen 1000 Leute drin, aber da steht halt schon jemand drin, der ein Wort reinwirft. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und der steht dann in den Credits drin. Und dir wird dann automatisch, wenn du als einzige Frau zum Beispiel dort stehst, wird dir abgesprochen, du hast den Song geschrieben. Und ich habe so eine Wut auf die Musikindustrie im Allgemeinen, weil ich auch so den Moment hatte, als ich viral gegangen bin auf TikTok, wurde so gesagt, so ja, wieder so eine TikTok-Musikerin. Und ich war so, Alter, ich schreibe so lange Songs. Ich habe so lange Musik gemacht. Ich habe so lange diesen Traum und jetzt passiert was. Und es wird dir gleich madig geredet und es wird dir nicht gegönnt. Und ich glaube, niemals würde irgendjemand darüber nachdenken, ich habe noch nie Industry Plant gehört bei einem Mann. Immer nur bei Frauen.
Ich auch nicht.
Oder Flinterperson.
Ja.
So.
Und das Schwierige ist ja, dann leben wir ja auch noch in einer Zeit, wo Artikel mit Clickbaiting funktionieren und so weiter und so fort. Bedeutet, 80% der Leute springen auch noch darauf auf, glauben das dann, verbreiten es dann und zack, sind wir in einem Teufelskreis. So.
Ja.
Und ich meine, wir müssen nur uns Festival Bookings angucken. Da können wir weiter von vorne anfangen.
Also, ja. Da habe ich aber auch auf jeden Fall sehr viele Festivals dieses Jahr gespielt, wo ich irgendwie eine der einzigen Flinterpersonen war.
Ich check's nicht. Also und das Ding ist, man braucht dafür nicht mal Feministin sein, um das zu checken.
Ja.
Also,
ich meine, aber das ist so krass, das ist halt auch so gesellschaftlich so tief verankert.
Ja.
Ich meine, allein dieses Wort so Fangirl, weißt du, damit werden Frauen und so, ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Ich will mal ragen hier gerade.
Ich will gesellschaftlich, ich will halt genau das Gegenteil. Also, ich habe irgendwie so die Vision für mich selber. Ich will sein wie Kraftklub, ich will sein wie Alligator, ich will Musik machen können, die einfach Musik ist, ohne dass es, keine Ahnung, dass ich einfach Texte schreiben kann, die auch ein Dude schreiben würde und damit erfolgreich. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß es sofort. Du möchtest Musik machen, ohne für jeden, ohne über jeden Song Gedanken machen zu müssen, was danach für eine Schlagzeile kommen könnte.
Ja.
Also ich meine, bei einem Zartmann, um jetzt mal kurz bei ihm zu bleiben, den wir haben, sagt ja auch keiner, oh, hat er vielleicht dies und das gemacht oder meinte damit das und das. Nee, Zartmann darf einfach seine Musik machen und keiner hinterfragt es, was ja auch schön ist. Aber gerade, ich glaube, als queere Person, um es nochmal so zu sagen, die halt einmal gesagt hat, hey, ich bin queer, wird immer direkt gesagt, ja, den Song hat sie jetzt gemacht, um das und das zu sagen, oder? Wo ich mir einfach so denke, nee, den Song hat sie jetzt vielleicht einfach mal gemacht, weil sie es in der Minute so geführt hat.
Ja, genau. Ja.
So.
Zu 100%.
Frag mal Zartmann, was er sich gedacht hat, als er Taumich aufgeschrieben hat. Ich glaube, da ist auch nicht viel passiert. So.
100%. Und ich stelle mir auch so vor, manchmal, also so, ja, bei Zartmann so, es interessiert ja auch niemanden, was macht er privat.
Nee.
Weißt du, so bei Frauen, aber ist das so voll wichtig.
Ja.
Würde ich jetzt irgendwie wieder, keine Ahnung, ich würde mich halt als queer bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich lesbisch bin oder ob ich bi bin. Es kann genauso passieren, dass ich mich irgendwann wieder in einen Mann verliebe und ich wüsste dann genau, Lara Hulus wieder mit einem Mann zusammen. Hat sie das nur genutzt, um, nein, Mann, ich habe einfach Musik geschrieben, weil ich mich in eine Frau verliebt habe und habe mich ganz oft in Frauen verliebt. Aber weißt du, was ich meine? So dieses...
Du musst dich eher dafür rechtfertigen, was du halt machst, glaube ich, als Frau. Generell.
Ja.
Ja.
100%.
Das ist, glaube ich, auch egal, ob du Lehrerin bist, ob du Musikerin bist, ob du Radiomoderatorin bist. Es ist scheißegal. Ich glaube, wir sind immer noch ganz weit davon entfernt, dass beide auf so einer Waage gleich auf sind.
Ja. Ganz weit.
Ja. Ganz egal, ob Bezahlung, ob Ansehen, ob Hinterfragen, ob Sexualität, aber it's a never ending story, leider.
Deshalb, wir lassen toxische Menschen aus unserem Umfeld raus und gehen einfach unseren Weg, einfach straight, ohne nach links und rechts zu gucken und machen einfach.
Ja, Und wir wollen natürlich auch nochmal an dieser Stelle sagen, wir mögen alle Musiker und Musikerinnen, die wir gerade erwähnt haben, aber es ist einfach ein generelles Problem, nicht nur in der Musikindustrie, es gibt einfach Probleme, über die nicht oft gesprochen wird. Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir gerade ein bisschen geragebaitet haben, weil es ist so. Es ist faktisch einfach so, dass es diese großen Unterschiede in der Musikindustrie gibt und mit Sicherheit nicht nur in der Musikindustrie, sondern würden wir jetzt hier noch mit einer Schauspielerin sitzen, wäre es genau das gleiche Thema. Hätten wir eine Tänzerin dabei, es wäre auch das gleiche Thema. Und ich glaube, man muss offen drüber reden, weil es wird sich sonst nichts ändern.
Ja, aber auch wieder krass, dass nur Flinterpersonen offen darüber reden.
Ja.
Weil andere Personen müssen sich ja keine Gedanken darüber machen. Es ist ja irgendwie in jedem Bereich so.
Ja, da hast du auch wieder recht.
Ja. Genau, es war kein Ragebait gegen die Person selbst, aber Ragebait gegen die Industry am Ende.
Ja.
Und gegen Sozialisierung und ja. Ja.
Ja, period. Punkt.
Ja.
So, kommen wir mal wieder schon zu den schönen Dingen. Du bist gerade auf Tour. Du bist das erste Mal mit einem großen, schönen Bus unterwegs. Du darfst gerade ganz, ganz viele schöne Dinge erleben. Was war so dein Highlight bisher?
Oh, mein Highlight war, wir sind im Bus aufgewacht in Wien. Wir waren direkt an diesem Fluss, wie heißt der Fluss in Wien?
Warte.
Ich bin ganz schlecht in Erdkunde und Geografie.
Fluss aber Wien. Warte, der heißt... Nee, der heißt nicht Wien-Fluss. Welcher Fluss fließt durch Wien? Donau?
Ja.
So, und jetzt fängst du den Satz einfach nochmal an und dann schneide ich das so, als würdest du es wissen.
Ich glaube aber, es war die Donau. Ich habe jetzt Angst, dass es die nicht war, aber bestimmt.
Ja.
Okay, also wir sind auf jeden Fall in Wien aufgewacht. Im Tourbus und standen direkt an einem Fluss und ich glaube, es war die Donau und es war, die Sonne hat geschienen, es war richtig, richtig schön und auch die Show danach war richtig voll und groß und cool und ich dachte so, hä, in Wien kennen Leute meine Musik und das war so, das war, glaube ich, bis jetzt mein Tour-Highlight und ich rede sehr gerne, unser Busfahrer Elmar. Wir sitzen immer vorne bei Elmar. Ich rede ihm mit meinem Leben zu und er hört mir einfach zu und das ist schön.
Oh, süß.
Und dann guckt man so auf die Autobahn und man fährt und ich schlafe auch richtig gut im Tourbus. Also ich habe keine Ahnung, ich schlafe so lange wie nie, weil es halt so abgedunkelt ist, dass du nicht mitbekommst, ob es schon morgen ist oder noch Nacht.
Mhm.
Und ja, das liebe ich sehr.
Also Leute, wenn ihr noch nichts vorhabt, die nächsten Wochen und Tage, auf jeden Fall zack, zur Tour von Lara Hulo ist auch einfach ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk sonst mal. Sich einfach mal selbst beschenken.
Und ist auch wie Therapie. Also wenn ihr irgendwie Liebeskummer habt, euch geht's nicht gut, dann kommt vorbei. Auch wenn es euch gut geht und ihr eure Stimmung noch mehr hypen wollt, kommt auch vorbei. Ist für jede Lebenslage. Lara Hulo ist da. Eure Therapeutin.
So, und damit machen wir natürlich 2026 direkt weiter. Erstmal, was hast du privat so geplant? Ich hatte schon Leute, die haben gesagt, sie wollen erstmal nach Bali reisen, ein Retreat machen. Was möchtest du denn machen so nächstes Jahr?
2026 will ich auf jeden Fall nur für mich sein. Weil
schön.
Ich weiß, dass 2025 ein Jahr war, wo ich mich sehr viel so von privaten Dingen so ablenken lassen habe und so voll irgendwie das Gefühl hatte, von meinem Weg abzukommen. Und ich habe tatsächlich 2026 Bock, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Reise für mich zu machen und so Menschen kennenzulernen und wirklich für mich sein, also auch für mich Musik machen. Ich hab auch 2026, ich habe das Gefühl so, ich, keine Ahnung, ich habe wieder Bock, richtig ehrlich Musik zu machen.
Schön,
ich habe richtig Bock zu releasen und ich habe Bock, 2026 einfach Spaß zu haben und wieder Lara zu sein und einfach auf dumm zu gehen. Ich weiß nicht. Einfach
dumm gehen.
Ja, wieder herausfinden, wer bin ich eigentlich. Wieder mein Weg. Weil ich habe echt gemerkt, 2025 war so ein weirdes Jahr, auch privat. Und ich habe 2026 einfach Bock, für mich zu sein.
Ja, und das ist irgendwie das Schönste, weil ich glaube immer, wenn man mit sich selbst einigermaßen im Reinen ist, dann strahlt man das auch nach außen. Weißt du, wie ich meine?
100%.
Ja.
Und ich glaube auch, dass am Ende so diese ganzen Apps und TikTok und Instagram und so funktionieren und auch Musik. Menschen merken irgendwie durch die Blume, ob du ehrlich bist. Und ich glaube, so funktioniert das auch. Die Menschen merken, ob du glücklich bist, ob das Gefühl mit deinem Gefühl übereinstimmt. Also so wie wenn du eine Person vor dir hast und du merkst irgendwie, du bist unehrlich, dann, keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
Absolut.
So, ja, Also ich will einfach wieder ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe einfach Bock, mich selber wiederzufinden und meine Ausstrahlung wiederzufinden.
Voll schön. Also ein letzter Satz, was du den Leuten noch mitgeben möchtest für das nächste Jahr.
Bleibt bei euch, umgebt euch mit Menschen, die nur das Beste für euch wollen. Bleibt frei. Und ihr seid genauso gut, wie ihr seid. Ihr seid nicht zu laut, ihr seid nicht zu viel, ihr seid nicht too much. Bleibt genauso.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.